Und das Thema unserer Predigt heißt, der hohe Priester und sein Mitleid. Der hohe Priester und sein Mitleid. Und es ist ja ganz interessant, wie das alles gekommen ist. Ihr wisst es, dass wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 1 davon lesen, dass da Männer dastanden aus Galiläa und die schauten die ganze Zeit in den Himmel. Die starrten fortwährend in den Himmel hinein. Sie schauten einer unbegreiflichen Sache hinterher. Sie sahen fortwährend in den Himmel und wohl konnten sie es noch gar nicht fassen, was da vor ihren Augen geschehen ist. Ja, was denn? Sie hatten sich noch mit Jesus unterhalten, dem Auferstandenen. Und er hatte ihnen noch einiges mitgeteilt und unter anderem zu ihnen gesagt, dass sie auf die Verheißung des Vaters in Jerusalem warten sollen. Und damit hatte er auch das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt. Und anschließend heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 9, und nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Sie konnten es sehen, wie ihn eine Wolke aufnahm, und eine Wolke nahm ihn auf und vor ihren Augen weg. Jesus, der jetzt diese ganze Zeit auf Erden war, auch noch der Auferstandene, der ihnen begegnet war, wurde jetzt vor ihren Augen auf einer Wolke emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und anschließend, da standen Männer in weißen Kleidern da, zwei Männer, und die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Was starrt ihr die ganze Zeit in den Himmel hinein? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, der wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also wenn Jesus wieder zurückkommen wird auf diese Erde, wie wird er dann wiederkommen? Ja, wie es die Engel gesagt haben, diese zwei Männer in weißen Kleidern, in gleicher Weise. Wie er in den Himmel aufgenommen worden ist, so wird er wiederkommen. Und zwar auf den Wolken des Himmels. So sagt es Matthäus 24, Vers 30, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ja, und das ist eine Tatsache. Genau so wird er kommen, wenn auch die Menschen heute darüber lachen mögen. Ja, Jesus, ja, der war hier auf der Erde und das war ja auch nur ein Mensch. Und wer meint, der kommt wieder, der ist wahrscheinlich irgendwo verrückt, wird man heute sagen. Doch die Bibel sagt, es wird so kommen. Und es werden ihn alle Geschlechter sehen, alle, die bis dahin noch auf der Erde sind. Und was werden sie tun? Sie werden sich an die Brust schlagen, weil sie auf einmal hier Jesus auf den Wolken kommen sehen. Sie werden nichts mehr zu lachen haben, denn es wird keine Menschen verborgen bleiben. In Offenbarung 1, Vers 7 heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Ja, auch die, welche ihn durchstochen haben, da ist Israel damit gemeint. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Es wird keinem verborgen bleiben, auf der ganzen Welt nicht. Und da steht dahinter ein Ja, Amen. Welch ein Ereignis. Können wir uns das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Das zweite Kommen Jesu auf diese Erde wird niemandem verborgen bleiben. Weder denen, die auf ihn gewartet haben, noch denen, die ihn mit Füßen getreten haben. Das wird eine ernste Sache werden. Denn er wird dann auch zum Gericht kommen über die Völker. Doch wir wissen, zuerst wird die Entrückung sein. Und wir werden zuvor bei dem Herrn sein. Zuerst wird er dich und mich, ja seine Gemeinde, zu sich nach Hause holen. Und dann werden auch wir da sein, wo er jetzt ist. Und wir werden dann bei seinem Kommen, wenn er auf diese Erde zurückkommt, mit dabei sein. Und wir wollen uns jetzt diese Frage stellen, wo ist der Herr Jesus denn jetzt, bevor er uns zu sich holt? Und da kriegt man hier Auskunft in Hebräer 4. Hebräer 4 sagt uns hier in Vers 14, wir haben einen großen hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Hier wird von den Himmeln gesprochen, die Himmel durchschritten. Also hier sind mehrere Zonen gemeint. Und Hebräer 1, Vers 3 sagt, er hat sich zur Rechten der Majestät im Himmel gesetzt. Und da ist er jetzt So sagt es auch Hebräer 8, Vers 1. Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagten, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt. Und da kriegen wir Antwort, wo Jesus jetzt ist. Zu Rechten der Majestät im Himmel. Und genau sind wir an der Stelle angelangt, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Jesus hat sich auf den Thron zu Rechten des Vaters gesetzt. Hier sehen wir seine ewige Majestät. Hier sehen wir seine Königsherrschaft. Hier sehen wir auch seine göttliche Macht und Gewalt. Denn wir wissen es, der Vater hat den Sohn über alle Maßen erhöht. Weil sich der Sohn auch über alle Maßen erniedrigt hat, hat er ihn hochgesetzt über jede Macht, Gewalt und über jedes Fürstentum. Jesus, der Sohn Gottes, der ewige König. Und wir wissen, Jesus hat drei Ämter. Er ist nicht nur König, er ist auch Priester, der wahre Priester und der wahre Prophet. Es ist wunderbar zu wissen, dass Jesus unter anderem der wahre Priester oder besser gesagt der wahre hohe Priester ist. Und genau das lesen wir ja auch in Kapitel 4 und auch hier in Kapitel 8. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagten, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt. Also der Schreiber des Hebräerbriefes bringt es zum Ausdruck, dass hier ein hoher Priester ist und dass das unter anderem die Hauptsache ist, also sehr wichtig ist, das Maßgebendste, obwohl natürlich alles andere in der Heiligen Schrift auch sehr wichtig ist. Aber wichtig ist, dass wir das wissen. Wir haben einen solchen hohen Priester. Und das ist der erste Punkt, auf den ich reingehen möchte. Ein solcher hoher Priester. Hierbei möchte ich uns zunächst die Frage stellen, was für einen hohen Priester haben wir denn? Was ist das für ein hoher Priester? Da kommt natürlich die Frage auf, ob jeder von uns Bescheid weiß, was denn ein Priester tut überhaupt. Wir müssen ja wissen, dass ein Priester die Menschen vor Gott vertritt. Oder vor allen Dingen auch die Seinen. Im Alten Testament war es, dass die Priester und vor allem der hohe Priester das Volk Gottes vor Gott vertreten hat. Und wir müssen natürlich auch wissen, was uns im Alten Testament über Priester und über den hohen Priester gesagt wird. Das ist natürlich auch wunderbar und das ist eigentlich auch der Blick, den ich auch in dieser Predigt genommen habe, dass wir gerade gemeinsam die Stiftshütte betrachten. Da kommen uns natürlich auch sofort die Gedanken unweigerlich zur Stiftshütte. Da kommen wir an der Stiftshütte absolut nicht vorbei, welche uns im zweiten Buch auf so wunderbare und ausführliche Weise beschrieben und gezeigt wird. Auch die Kleidung und die Einsetzung des Priesters, ja, und des hohen Priesters. Und wenn wir von dem Dienst der Priester und von dem Dienst des hohen Priesters sprechen, so müssen wir eben beständig den Gottesdienst des Alten Testamentes vor Augen haben. Wir müssen wissen, was es mit der Stiftshütte oder später auch mit dem Tempel alles auf sich hatte. Wir müssen wissen, warum es das Heiligtum und auch das Allerheiligste gab. Warum die Bundeslade so wichtig war. Warum auch der Gnadenthron oder der Sühnedeckel so wichtig war. Warum die Schaubrote wichtig waren, der siebenarmige Leuchter, der Räucheraltar und so weiter. Warum die Geräte im Vorhof so wichtig waren. Das Waschbecken, der Brandopferaltar, die Umzäunung. Alles ganz wichtige Dinge. Und dann, warum die vielen Tieropfer? Und warum immer wieder Blut und immer wieder Blut? Doch nicht alle Opfer beinhalteten Blut. Das stimmt nicht. Gott, der Herr, hatte 5 verschiedene Opfer angeordnet. Aber ein Opfer war auch ohne Blut. Das war das Speisopfer. Aber warum sind diese Dinge für uns so wichtig? Das ist die Frage. Weil diese Dinge, die wir hier im Alten Testament lesen, im zweiten Buch Mose, ein Abbild für die himmlischen sind. Das existiert im Himmel. Natürlich nicht mit Tieropfern, aber es ist ein Abbild für den himmlischen Gottesdienst. Und wenn es uns nicht interessiert, wie das im zweiten Buch Mose abgelaufen ist, wie das im Alten Testament war, dann werden wir auch nie erfahren, wie das genau im Himmel abläuft. Hebräer 8, Vers 5 sagt, diese ganzen Dinge, die dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Also das, was im Alten Testament stattgefunden hat, das war alles ein Abbild des Himmlischen, ein Schatten oder Abbild des Himmlischen. Gemäß der Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen wollte. Siehe zu, hieß es, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Es ist dem Mose gezeigt worden. Er hat etwas vom himmlischen Gottesdienst gesehen. Und genau das sehen wir, und wir dürfen uns an dieser Stelle auch merken, bei dem lebendigen Gott hat alles seinen tiefen Sinn. Er macht doch nicht irgendetwas mit seinem Volk in der Wüste. Ja, und hat die mal vielleicht ein bisschen zu drangsalieren oder sie zum Gehorsam zu bringen oder sonst etwas, was keinen tiefen Sinn hätte. Nein, das hat einen tiefen, tiefen Sinn. Er lässt sein Volk nicht irgendetwas machen, was belanglos wäre und nichts mit dem Himmlischen zu tun hat. Nein, ganz im Gegenteil. Er zeigt Mose die himmlische Stiftshütte und lässt einfach auf Erden das Abbild nachbauen. Und wenn wir wissen, dass der hohe Priester nur einmal im Jahr mit Blut in das Allerheiligste eingehen konnte, da war ein gewisser Zeitpunkt festgelegt, vorher konnte er tatsächlich auch so mal reingehen, aber es war dann ein gewisser Zeitpunkt festgelegt, wo er nur noch einmal im Jahr in das Allerheiligste eingehen konnte, um Sühne für sich selbst und für das Volk eben mit dem Blut von Tieren zu erwirken. Er musste zweimal reingehen, mindestens zweimal. Einmal, um für sich selbst Blut auf den Sündeckel zu bringen, für seine eigenen Sünden, um zum zweiten Mal für das Volk Blut auf den Sündeckel zu bringen und Sühne zu erwirken. Aber wie viel mehr ist das für uns heute, wenn wir wissen, dass auch im Himmel das Allerheiligste ist und wir wissen, dass Jesus unser wahrer hoher Priester geworden ist? Wie viel mehr ist das für uns heute von Bedeutung? Aber nicht ein hoher Priester, der nur einmal im Jahr ins Allerheiligste mit Blut von Tieren geht. Nein. Das war ja eben im Alten Testament nur der Jom Kippur-Tag, der Versöhnungstag, wo die ganzen Sünden des Volkes gesühnt worden sind. Bei Jesus ist es nicht so. Bei Jesus ist es so, dass er durch sein eigenes Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat, als das sündlose, tadellose und unbefleckte Lamm ein für alle Mal in das Heiligtum bzw. das Allerheiligste eingegangen ist. Es ist uns ja nicht unbekannt, dass das Heiligtum und das Allerheiligste mit einem dicken Vorhang, mit der Scheidewand, wie man sagt, getrennt worden ist. Und als der Herr Jesus, als das wahre Lamm am Kreuz sein kostbares Blut vergossen hat und sein Leben gelassen hat, und bevor er verschied, ausgerufen hat, es ist vollbracht, und der Vorhang im Tempel dann, dieser Scheidevorhang von unten bis oben zerrissen ist und der Blick ins Allerheiligste frei wurde, so sehen wir, dass dieser irdische Gottesdienst jetzt sein Ende hatte. Und so hat der Herr Jesus auch für jeden, der an ihn glaubt, den Weg frei gemacht ins Allerheiligste hinein. Durch ihn selbst, durch ihn dürfen nun auch wir zu dem heiligen und lebendigen Gott, ja, ins Allerheiligste hineinkommen. Hebräer 10, Vers 20 sagt, dass es für uns nun einen neuen und lebendigen Weg gibt. Es ist kein Vorhang mehr da. In gewisser Weise schon noch ein Vorhang. Aber der Vorhang ist Jesus selbst. Denn durch sein Fleisch hindurch darf jetzt jeder, der ihn glaubt, in das Allerheiligste hineingehen. Oder durch ihn ins Allerheiligste kommen. Ihr wisst, was in Johannes 14,6 steht. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch ihn hindurch, das ist der neue und lebendige Weg. Das heißt, niemand kommt zum Vater ohne den Glauben an den Herrn Jesus. Niemand kommt zum Vater ohne die Sündenvergebung und Erlösung durch das Blut Jesu. Es geht nur, aber auch nur durch ihn, das heißt durch sein Fleisch hindurch. Das ist der neue und lebendige Weg. Und wenn uns da vielleicht die Leute draußen, wenn wir das in der Welt sagen, für intolerant halten, ja, ihr seid aber sehr engstirnige Leute, nur Jesus. Schaut mal die anderen Religionen an, die meinen es auch alle sehr ernst. Denkst du, die Moslems nehmen es nicht ernst? Oder die Leute, die dem Buddhismus anhängen? Oder anderen Religionen, Hinduismus und so weiter? Die nehmen ihre Religion auch ernst. Und ihr sagt, nur Jesus. Das sind intolerante Leute. Und das heißt ja heute, viele Wege führen zu Gott, uns ist das bekannt. Aber, liebe Geschwister, wenn das die Leute draußen zu uns sagen, dann müssen wir auch in der Lage sein, den Menschen den alttestamentlichen Gottesdienst aufzuzeigen. Und was Gott damals in die Wege geleitet hat, wie man Gott nur über Blut von Tieren nahen konnte, dass es nur über den Vorhof, über den Opferaltar, über das Opfer ging und dann der Weg ins Heiligtum, ins Allerheiligste, immer nur durch Blut. Durch Blut, durch Blut, durch Blut. Und wenn man dann aufzeigt, dass hier einer gekommen ist von außerhalb, ohne Sünde, der Herr Jesus, der Wahre, der Sündlose, der Unbefleckte, als das unbefleckte Lamm, und er sein kostbares Blut für uns vergossen hat, so ist es letztendlich auch nicht schwer zu erklären, dass man tatsächlich nur durch ihn zum Vater kommen kann. Man muss es einfach erklären können. Und dann die Leute sagen, ja, das habe ich noch nicht gewusst. Das hat mir noch niemand gesagt. Habe ich noch nie gehört sowas. Dass der lebendige Gott solch einen Gottesdienst hat im Alten Testament und jetzt sein eigener Sohn gekommen ist. Die zweite Person des dreieinigen Gottes, der war ja vorher nicht Mensch. Der hat erst Fleisch und Blut angenommen, als er in diese Welt gekommen ist. Und jetzt hat er sich selber dahingegeben, damit wir durch ihn, durch sein Blut in das Allerheiligste kommen, direkt zu dem lebendigen Gott hin. Das ist gewaltig. Aber natürlich braucht man da auch Zeit, so etwas zu erklären. Ich möchte eigentlich immer wieder auf das Buch hinweisen, das wir hinten ausgestellt haben. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Da ist der Weg auch über das Opfer und der Stiftshütte wunderbar beschrieben. Man muss sich Zeit nehmen, sich mit Leuten zusammensetzen und mit Geduld auch erklären. Man kann nicht erwarten, dass sich jemand von jetzt auf nachher bekehrt, wenn man mit ihm spricht. Es ist schön, wenn der Herr so jemanden vorbereitet hat, aber in der Regel ist das nicht so. Wir müssen lange Geduld haben. Ich habe von mehreren Missionaren gehört, sie haben 4 bis 5 Jahre mit Leuten die Bibel gelesen, bis sie dann mal zum Glauben kamen. Und manche kamen eben dann nicht zum Glauben. Man muss auch Geduld haben. Und die Leute, die sind so unendlich weit entfernt vom Kreuz. Wir sind so nahe und wir wissen, um was es geht. Und wir sagen, komm doch und nimm's an. Und die wissen überhaupt nicht, um was es geht. Die sagen nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir müssen Geduld haben und mit den Leuten uns Zeit nehmen und ihnen den Weg zum Heil Stück für Stück zeigen. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist wunderbar, dass wir einen solchen hohen Priester haben, der uns ganz genau kennt. Und wenn wir diesen hohen Priester noch besser verstehen wollen, dann müssen wir uns eben auch mit dem alttestamentlichen Gottesdienst und mit dem irdischen hohen Priester beschäftigen. Warum hat Gott einen irdischen hohen Priester eingesetzt? Und das ist der zweite Punkt, der irdische hohe Priester. Wenn wir auf den ersten irdischen hohen Priester zu sprechen kommen, dann wissen wir, wer das war. Ich denke, ihr wisst es alle. Spätestens jetzt, seit wir das zweite Buch Mose durchnehmen, wisst ihr, dass Aaron der erste hohe Priester war. Der leibliche Bruder von Mose. Und hier heißt es in Kapitel 5, Vers 1, Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt. Zum Dienst vor Gott, um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für Sünden. Vers 2, ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Also an dieser Stelle, da erkennen wir unter anderem, dass es den Menschen oder damals den Kindern Israel recht wenig genützt hätte, wenn Gott hier einfach einen Engel eingesetzt hätte als Hoherpriester. Ja, das ist ständig euch ein Engel und das ist jetzt euer Hoherpriester. Warum hätte es wenig genützt, einen Engel einzusetzen? Weil Engel ganz anders empfinden als wir Menschen. Sie sind in der Regel nicht auf der Erde und auch nicht von dieser Erde. Sie sind auch nicht in diesem sündhaften Leib, in dem wir sind. Sie können vielleicht unsere Kämpfe gar nicht richtig einordnen. Aber bei dem irdischen Hohenpriester, der von Menschen genommen wurde, das sollte es anders sein. Er sollte eben von dieser Welt und von Menschen sein. Warum? Damit er jemand ist, der selbst weiß, was es bedeutet, in dieser Welt zu sein. Dass er jemand ist, der selbst weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein und in diesem sündhaften Leib zu sein. Die Gegenwart der Sünde zu erleben. Und damit er Nachsicht mit den Unwissenden und Irrenden haben kann. Da er ja selbst in diesem Leib ist und mit Schwachheit behaftet ist. Und dieser Hintergrund wird für uns interessanter, wenn wir auf das Aufwachsen und auch auf den Hintergrund von Aarons Leben schauen. Ich weiß nicht, wie ihr an dieser Stelle denkt, aber ich hätte zunächst damit gerechnet, dass Gott den Mose als hohen Priester einsetzt. Warum ausgerechnet den Aaron? Der Mose ist doch der Leiter und das ist doch der fähige Mann. Und das ist doch der, der immer auch vor Gott für das Volk bisher eingestanden ist. Doch was tut Gott? Er will nicht, dass Mose zum hohen Priester eingesetzt wird, sondern Aaron. Warum das? Ist Mose etwa nicht gut genug? Kann schon sein, dass Mose gut genug gewesen wäre. Aber natürlich hatte Mose auch noch eine Menge anderen Aufgaben. Er sollte das Volk weiterführen und so weiter. Allein diese Begründung würde schon reichen. Doch wir wollen dann ein bisschen weiterschauen. Und zwar müssen wir uns mal überlegen, wie eigentlich Mose aufgewachsen ist. Wie ist Mose aufgewachsen? Ihr wisst, er wurde ja damals in dem Körblein in den Nil getan, ins Schilf. Und dann hatten ja die Tochter des Pharao gefunden. Und dann kam er an das Haus des Pharaos. Und wo hat er dann gelebt 40 Jahre lang? Am Haus des Pharaos. Er war am Palast der Ägypter. Und er durfte 40 Jahre lang den Reichtum und den Luxus der Ägypter genießen. Er hatte keinen Mangel gelitten, ihm ging's gut. Und anschließend, als er den Ägypter erschlagen hatte, als er sich für sein Volk eingesetzt hatte, da haut er ab und geht in die Flucht nach Midian. 40 Jahre in Midian. Doch wir fragen uns, wo war Aaron in dieser ganzen Zeit? Wo hat Aaron sein Aufwachsen und sein Leben zugebracht? Aaron war die ganzen Jahre, die 40 Jahre, wo Mose am ägyptischen Hof war und die 40 Jahre, wo er in der Flucht in Midian war, da war Aaron unter seinem Volk. Er ist unter seinem Volk aufgewachsen. Und Aaron, der musste die ganze Knechtung, die ganze Demütigung und Erdrückung des Volkes Israel mit ertragen. Er hat alles, man kann sagen, von der Pike auf mitgemacht unter seinem eigenen Volk. Er war selbst dabei, als das Volk gezwungen wurde, unter Druck Ziegel zu brennen und zu schuften. Und sie kaum noch Luft hatten zum Atmen. Mose war da nicht dabei. Aaron war mit den Leiden der Kinder Israel vertraut. Er hat genau gewusst, wie es seinem Volk geht. Er war mitten bei ihnen dabei. Er war selber, hat selber darunter gelitten. Mose, der war nicht dabei. Der war in weiter Ferne. Am ägyptischen Hof ging es ihm super gut. Auch in Midian hatte er nicht das Leiden und den Druck des Volkes Israel verspürt. Aber Aaron, der hatte alles erlebt. Und so wusste auch ganz genau Aaron, was es für sein Volk bedeutet, Mensch zu sein. Und so kann uns auch heute nur jemand im Himmel vertreten, welcher ganz genau, was es bedeutet, welcher ganz genau weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und wenn wir da eine Parallele ziehen zu Aaron und zu unserem Herrn Jesus, dann sehen wir, es verhält sich ganz, ganz ähnlich zu unserem Herrn Jesus. Dieser hohe Priester, der jetzt die Himmel durchschritten hat und der sich zur Rechten des Majestäts im Himmel gesetzt hat, das ist der wahre Mensch, der vollkommene Mensch. Und wo ist er denn aufgewachsen? Er ist doch in diese Welt eingeboren. Er ist unter sein Volk gekommen, er hat Fleisch und Blut angenommen, wie wir Menschen. Das hat er vorher nicht gehabt, er hat keinen Leib gehabt vorher, wie wir Menschen. Er wurde tatsächlich ein Säugling, war hilflos in dieser Welt, ein kleines und schwaches Kind und wuchs in der Gesellschaft zu einem Mann heran, mitten unter seinem Volk. Und Jesus hat die ganzen Nöte seines Volkes gesehen, er hat ganz genau gesehen, wie es dazugeht. Er hat auch selber darunter gelitten. Er konnte aus persönlicher Erfahrung sagen, wie es in seinem Volk aussieht. Welche Freuden da sind, welche Nöte da sind, welche Schwierigkeiten da sind. Und er hat ja auch ganz genau auch gewusst, was der himmlische Vater über alles denkt. Zwar ist er jetzt von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren und verherrlicht. Aber doch war er auf dieser Erde. Er war in dem ganzen Menschsein. Und er war ein Mann mit Krankheit und Schmerzen vertraut. Ja, und er ist der hohe Priester, der wahrhaftig von Menschen genommen worden ist. Und wenn wir da wieder auf Aaron zu sprechen kommen, auf den hohen Priester im Alten Testament, auf den irdischen hohen Priester, dann müssen wir das auch erkennen, dass es ein Mensch sein musste, der Mitgefühl haben musste mit anderen. Doch mit seinem Mitgefühl musste er unterscheiden und auch auseinanderhalten können. Er brauchte einerseits Mitgefühl, andererseits brauchte er aber auch Festigkeit im Glauben. Es musste beides gepaart sein. Festigkeit gepaart mit mitfühlender Zuwendung. Er musste Weisheit haben, er musste Erkenntnis haben und aber auch Verständnis im gleichen Maße. Und wir wissen es, Menschen waren und sind bis heute schwach. Brauchen nur in uns hereinschauen. Bist du nicht auch schwach? Oh, ich bin es oft. Menschen waren und sind bis heute schwach. Zumindest wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun, in Heiligung zu leben, der Sünde zu widerstehen. Menschen waren und sind bis heute schwach und anfällig. Ja, sie sind wie Schafe, die vom rechten Weg immer wieder abkommen. Und so musste schon im Alten Testament jeder hohe Priester ein bestimmtes Maß an Mitgefühl haben. Das heißt, er musste auch mit Milde und mit Mäßigkeit handeln. Er konnte nicht mit dem Hammer reinschlagen, wenn mal jemand gesündigt hat. Warum bist du hier? Muss mir jetzt extra wegen dir einen Tieraufenthalt darlegen, ist ja unverschämt. Nein, er musste sagen, gut, dass du kommst. Schön, dass du hier Sündopfer darbringst, dass du dich dem Herrn hingeben möchtest. Wir hoffen, dass du das nicht mehr tust. Er musste Milde und Mäßigkeit zeigen. Und Menschen waren immer in irgendeiner gewissen Weise unwissend und irrend, so dass jeder hohe Priester unnachgiebig mit der Sünde und dennoch in mitfühlender Zuwendung mit dem Sünder umgehen sollte. Solch ein Gleichgewicht, das war schwierig. Und vielleicht kannst du auch da aus deinem eigenen Leben etwas davon berichten. Solch ein Gleichgewicht ist schwierig zu halten. Auch für einen Gemeindeleiter. Aber es ist notwendig und gleichzeitig doch sehr schwierig. Der Hohepriester durfte keinen Kompromiss mit der Sünde machen und er durfte keine Abschwächung des Gerichtes machen über das, was nicht in Ordnung war. Und jedoch musste er auch in Sanftmut an die Anfälligkeiten derjenigen denken, welche irrten und Erbarmen für sie als Menschen haben, aber eben nicht mit ihren Sünden. Das war der Unterschied. Und dabei ist es ja auch oftmals so, das wird uns auch im dritten Buch Mose gezeigt, dass auch damals es war, wie bei uns heute, dass manche gar nicht erkannt haben, wenn sie irgendwo gesündigt haben. Unwissentlich auch gesündigt teilweise. Ist ja auch so in unserem Leben. Wir erkennen Sünde auch nur soweit wir Erkenntnis haben. Erkenntnis der Schrift, Erkenntnis Gottes. Da, wo du keine Erkenntnis hast, weiß jetzt nicht, ob das richtig war vor Gott oder nicht. Aber sobald uns der Herr Licht gibt in seinem Wort, sobald er uns Erkenntnis gibt, dann wissen wir, das will Gott und das will er nicht. Habe ich also da vielleicht doch gesündigt. Wenn da zum Beispiel jemand ist, der sich der Obrigkeit widersetzt und die ganze Zeit der Obrigkeit widerstrebt und auf die Obrigkeit schimpft und der gar nicht weiß, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt wurde und wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, Steuern, dem die Steuer gebührt und so weiter, dann erkennt man später, oh Herr, da habe ich gesündigt, das kommt ja alles von dir. Und wenn es auch eine gottwidrige Obrigkeit ist, so müssen wir trotzdem untertan sein, insofern es natürlich seinem Wort nicht widerspricht. Oder wenn jemand die ganze Zeit gegen seinen Chef schimpft, gegen den Arbeitsplatzmord und dort Undankbarkeit zeigt, wobei er doch am Arbeitsplatz Gott verherrlichen sollte und Gott ihm das sogar anrechnet zum himmlischen Erbe, wenn er seine Arbeit gut macht und auch im Arbeitsplatz Gott dient. So wissen es manche nicht und erkennen es, oh Herr, ja, mein Arbeitsplatz kommt auch von dir. Danke, dass du mir gegeben hast. Danke, dass ich überhaupt das tun darf. Vergib mir, dass ich so oft dagegen geschimpft und gewettert habe. Und so weiter. Es gibt so viele Lebensbereiche, wo Gott uns aufzeigt, was Sünde ist und was er will. Und wo wir Stück für Stück erkennen müssen. Und der irdische Hohepriester musste eben mit den Sündern und mit ihren Verfehlungen auch Nachsicht üben und auch Sanftmut zeigen. Eine Sanftmut, welche die Sünde einerseits nicht einfach ignorierte, was wir auch heute nicht tun sollen, aber angemessen mit dem Täter umging. Das ist ein großes Maß an Disziplin. Und wie war es denn, als der Herr Jesus unter den Seinen war? Wie war es denn zu seiner Zeit, als er da mit der religiösen Elite zu tun hatte? Wie war es denn, als da so das Pharisäertum und die Schriftgelehrten so sehr am Werk waren? Wie war es denn zu seiner Zeit? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren sehr, sehr für ihre Härte bekannt, für ihre unbarmherzige Haltung gegenüber anderen. Wir wissen, für was sie sich gehalten haben. Sie haben gemeint, ja, wir sind so gute Leute. Und sie haben die anderen verachtet, die nicht so gelebt haben wie sie. Wir wissen aus Lukas 18 zum Beispiel von dem Pharisäer und dem Zöllner, die beide im Tempel waren. Und was hat der Pharisäer getan? Der stellte sich hin und betete bei sich selbst als so, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Er hat sich selber so emporgehoben und er sagt, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da, der dort drüben steht. Ja, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Und der Zöllner, der stand auf der anderen Seite. Und Gott hat auch ihn gesehen und auch gehört. Und er wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, weil er sich als Sünder erkannt hat, sondern schlug seine Hände an die Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott hat die Herzen gesehen. Und der Jesus sagt, dieser wird wohl eher in den Himmel eingehen als dieser Pharisäer. Aus vielen anderen Stellen wissen wir, wie sehr erbarmungslos die Pharisäer mit den Sündern und auch Sünderinnen umgegangen waren. Ihr wisst ja auch von der Frau, die gestellt wurde beim Ehebruch und dann vor den Herrn Jesus geschleppt wurde. Und sie wollten sie ja auf der Stelle steinigen. Jetzt wollten sie auch Jesus dabei prüfen. Aber Jesus, der hat die Sache sanftmütig, oder hat auf diese Sache sanftmütig reagiert. Mit ihm ist die Gnade gekommen. Und er wusste, dass diese Szene sowieso gestellt war mit dieser Frau, nur um ihn zu ertappen. Und er konnte sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Natürlich müssen auch wir uns immer wieder hinterfragen. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir vielleicht an jemandem Fehlverhalten entdecken? Wie gehst du mit Sündern um? Gehst du so um wie der Herr Jesus? Wie gehst du auch mit Geschwistern um, welche in Sünden geraten sind oder Fehltritte getan haben? Oder wie gehen wir mit den Menschen draußen um, welche Gott gar nicht kennen und eben in diesen vielen tiefen Sünden drinstecken? Wir sind unter den Evangelikalen auch manchmal solche Leute, die denken, ja, wir sind ja vielleicht doch die Besseren. Und wir können mit dem Finger auf die anderen zeigen. Natürlich hasst Gott die Sünde aufs Äußerste und wir sollen sie auch hassen. Und da kann schon auch ein heiliger Zorn entbrennen über die Sünde und über das sündhafte Verhalten unserer Gesellschaft. Über die Sünde schon, aber über den Sünder sollten wir uns immer erbarmen. Haben wir hier ein gesundes Empfinden an Mitleid und ein Erbarmen, ohne dass wir die Sünde verharmlosen wollen? Haben wir den Blick unseres Herrn Jesus? Sehen wir die Leute so wie der Herr Jesus, der die Sünde hasst und doch den Sünder liebt? Also den Menschen liebt. Natürlich muss auch ich mich dabei immer wieder hinterfragen. Und wir müssen sehr, sehr arg, sehr aufpassen, dass wir nicht eine Selbstgerechtigkeit entwickeln und meinen, wir können uns über andere erheben. Eine Selbstgerechtigkeit, die uns nicht zusteht und die auch dem Herrn Jesus in keinster Weise gefällt. Denn dann fallen wir von der anderen, auf die andere Seite des, oder von der, fallen wir von der anderen Seite des Pferdes runter und wir fallen in das Pharisäertum hinein. Wenn uns doch Gott aus Gnaden errettet hat, da haben doch wir kein Recht, so zu tun, als ob wir noch nie gesündigt hätten. Wir haben kein Recht, uns über andere zu erheben. Denn an dieser Stelle müssen wir fragen, hatte sich denn der irdische Hohepriester über die Sünder erhoben? Dann müsst ihr sagen, nein. Wir lesen hier in Hebräer 5, Vers 2, ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Also der hohe Priester, der konnte Nachsicht üben. Warum? Weil er selbst mit Schwachheit behaftet war. Und wir dürfen es auch zugeben. Wir brauchen den Leuten draußen nichts vorzumachen, auch nicht unter den Glaubensgeschwistern. Wir sind auch nicht vollkommen. Und jeder von uns hat irgendwo seine Macken und seine Sünden, die er mit sich rumschleppt. Einmal diese und anders mal eine andere. Und wir dürfen es auch ruhig zugeben, wir haben Schwachheiten. Auch Älteste und Pastoren haben Schwachheiten. Die sind auch nicht vollkommen. Der Hohepriester konnte Nachsicht üben, weil er selbst mit Schwachheit behaftet war. Ja, er musste sogar selbst für seine eigenen Sünden Opfer darbringen. Und so ist es ja bei uns auch. Wir müssen ja auch immer wieder um Vergebung bitten für unsere Sünden. Erkennen wir uns nicht auch wiederum darin? Ja, vielleicht sind wir manchmal tatsächlich und tun so, als ob wir keine Sünden mehr hätten. Dabei wäre es viel besser zu sagen, auch zu Menschen, mit denen wir zu tun haben, du, ich bin auch nicht perfekt. Ich kämpfe auch mit vielen Dingen. Und vielleicht verstehe ich auch manches Mal noch vieles nicht von Gottes Handeln. Aber ich glaube trotzdem und ich weiß, dass er mir vergeben hat. Und ich weiß, dass ich immer wieder vergeben bekommen darf. Ganz genau, wenn wir wissen, wie schnell man versagt, wie schnell auch die Sünde da ist, wenn wir schon mal meinen, jetzt läuft ja alles gut, dann sollten wir auch entsprechend mit anderen Nachsicht üben, weil die können auch schnell in irgendwelche Dinge hineinfallen. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens einen solchen hohen Priester, zweitens der irdische Hohepriester und drittens der himmlische Hohepriester. Frage: Kann der himmlische Hohepriester auch Nachsicht mit deinen und meinen Sünden haben, ohne die Sünde zu verharmlosen oder zu verniedlichen. Und da dürfen wir ein dickes Ja dahinter setzen. Ja, Jesus kann Nachsicht mit unseren Sünden haben. Und er kann mit uns mitfühlen. Warum? Weil er, der Sohn Gottes, als Mensch unter Menschen lebte. Weil er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und das weiß er auch noch jetzt im Himmel. Hebräer 4, Vers 15 sagt, dass er in allem gleich versucht wurde wie wir. Doch im Unterschied zu uns war der Herr Jesus eben vollkommen ohne Sünde. Und er hat auch überhaupt keine Sünde getan. In keinster Weise, auch aus seinem Herzen kam nie kein sündiger Gedanke, nicht kein einziges Mal. Weil er keine Sünde hatte. Und nur weil er ohne Sünde makellos war, konnte er auch als das unbefleckte reine Lamm am Kreuz für uns am Kreuz eine ewige Erlösung erfinden. Das ist das Wunder von Golgatha. Nur weil er ohne Sünde war, konnte er es tun. Er hätte sich 10-mal kreuzigen lassen können. Aber wenn er Sünde gehabt hätte, hätte es uns alle nichts genützt. Nur weil er ohne Sünde war, konnte er eine ewige Erlösung erfinden. Nur weil er ohne Sünde war, konnte er das wahre, stellvertretende Opfer für uns vor Gott sein. Der wahre Stellvertreter. Und der Herr Jesus ist jetzt durch sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und genau dort, zur Rechten des Thrones der Majestät, man würde sagen im Stiftshütten, im hinteren Teil, im Allerheiligsten, da wo die Bundeslade im Alten Testament stand, kann er jetzt als der wahre Hohepriester Sühne erwirken. Er kann als der wahre Hohepriester Sünder zu Gott bringen, vor den himmlischen Vater und für sie einstehen. Natürlich lässt er deine und meine Sünden nicht einfach stehen und sagt, ja, ich habe so viel Mitleid mit dir, du musst halt immer wieder sündigen. Das macht mir nichts aus, wenn du sündigst und eben in deinen Sünden bleibst. Nein, so auch nicht. Im Gegenteil. Der Herr Jesus, der wird immer deine und meine Sünden aufdecken. Es wird ihm nie gefallen, dass wir sündigen. Aber er möchte, dass wir sie ihm bekennen, dass wir zu ihm kommen. Und er wartet schon immer, bis wir zu ihm kommen. Und dann möchte er uns mit großer, mitfühlender Zuwendung helfen. Eben zurück zum Vater und in die wiederhergestellte Gemeinschaft zu kommen. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist die wahre Bedeutung auch von 1. Johannes 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1, vielleicht sollten wir das zusammen aufschlagen. 1. Johannes 2, Vers 1. Hier heißt es, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und genau da sehen wir wiederum den großen hohen Priester. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und hier sehen wir vollständig den Dienst des hohen Priesters als den Tröster, griechisch Parakletos, als den Helfer, als den Beistand und eben als den großen hohen Priester. Sündlos, aber voller Mitleid und Erbarmen. Natürlich steht in Bezug auf Parakletos zuerst der Heilige Geist. Aber es ist ja der Geist Jesu. Und Jesus wartet auf dich und auf mich. Und er möchte dir helfen. Er möchte dir Tröster sein. Er möchte dir Beistand und Helfer sein. Und der wahre Nahebringer Gottes, der hohe Priester. Wie wunderbar ist es, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Gehen wir wieder zurück zum Hebräerbrief, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten.
Oder wie es hier in Kapitel 5, Vers 2 heißt, ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden.
Er übt Mitleid, er übt Nachsicht.
Natürlich sollen wir unseren Herrn entsprechend fürchten. Doch andererseits ist es so wunderbar, dass da einer ist, der ganz genau weiß, wie es dir und mir geht. Und der so viel Nachsicht mit dir und mit mir hat. Und der Mitleid mit uns hat. Charles Hutton Spurgeon, der sagte einmal: Ich weiß aus eigener Erfahrung, was ein köstliches Ding die Sympathie ist. Und das bezieht er auf Jesus Christus. Er sagte: Schon das Mitgefühl eines kleinen Kindes kann einem unaussprechlich wohltun. Und er gibt hier eine Geschichte weiter, wo es heißt: Mutter fragte ein kleines Mädchen eines Tages: Ich weiß nicht, warum Frau so und so wünscht, dass ich so oft als möglich zu ihr ins Haus kommen möchte. Als ich heute Morgen wegging, sagte sie, dass ich doch morgen bitte wiederkommen soll. Seit ihr Mann gestorben sei, sei ihr das ein großer Trost. Und dann sagte dieses Mädchen zur Mutter: Mutter, weißt du, alles, was ich tun kann, ist, wenn diese Frau weint, meinen Kopf in ihren Kopf legen und mit ihr weinen. Und diese Frau sagt dann: Das tut mir so gut. Ja, sagt Spurgeon weiter, das ist es gerade, was uns tröstet. Wir sind mit unserem Schmerz nicht allein. Irgendjemand fühlt mit uns. Solange wir wissen, dass das so ist, werden wir nicht verzagen. Er sagt, es mag jemand hier sein, welcher sich so einsam und allein vorkommt und bei sich denkt, dass sich niemand um ihn kümmere. Aber wenn du Christus zu deinem Freund machen und du ihm vertrauen willst, so will er sich um dich kümmern und dir helfen und mit dir fühlen. Denn er gehört nicht zu denen, welche gleichgültig sind und sagen: Wärme dich und sättige dich. Quasi einfach das locker abtun. Ja, und ich denke, Spurgeon, der hat hier völlig recht. Christus, der möchte sich um uns kümmern und er kümmert sich auch um uns. Er hilft uns und er fühlt mit uns. Und wenn wir Kummer haben, ist er da. Er legt unseren Kopf, er legt seinen Kopf an unsere Seite, auch wenn wir traurig sind und weinen. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit uns hat, der Nachsicht mit uns hat. Und wenn wir wissen, dass der wahre hohe Priester solch ein hoher Priester ist, und wenn wir wissen, dass dieser wahre hohe Priester uns so sieht, dass er durch seinen Geist sogar in uns Wohnung genommen hat, wenn wir wissen, dass er solches Mitgefühl mit uns hat, so erkennen wir in ihm vielleicht noch viel mehr, als wir vorher gedacht haben, einen wahren Beistand, einen echten Freund, der uns in unseren Nöten und Schwachheiten und in unseren Anfechtungen hilft. Der uns nicht sofort bestraft und sagt: Das hast du jetzt gemacht und jetzt schau, wie du zurechtkommst. Der uns nicht gerne am Boden liegen sieht, nein, er kommt uns entgegen und er wartet nur, bis wir wieder aufstehen. Und er ist da, er tröstet uns, er hilft uns. Nur müssen wir uns ihm auch Gehör schenken, wir müssen uns ihm zuwenden. Hebräer 9, Vers 24 sagt: Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in ein Nachbild des Wahrhaftigen ist Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst. Ja, ihr könnt es gerne mit aufschlagen, Hebräer 9, Vers 24. Denn da heißt es, wird uns nochmal gezeigt, was tut er denn jetzt für uns? Hebräer 9, Vers 24. Er ist in das Wahrhaftige eingegangen, das nicht mit Händen gemacht wurde, sondern er ist in den Himmel selbst eingegangen, um was zu tun? Hebräer 9, Vers 24 am Ende. Um jetzt zu erscheinen, vor dem Angesicht Gottes, für uns. Das heißt, für dich und für mich. Wenn du also zu dem Herrn Jesus gehörst, so musst du dir bewusst sein, dass der Herr Jesus dich vor dem himmlischen Vater vertritt. Er erscheint jetzt vor dem Angesicht Gottes für dich und für mich. Ja, und er kann sogar bis aufs Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt. Nach Hebräer 7, Vers 26. Und er trägt ja deinen und meinen Namen auf seinem Herzen. Wir haben es am Mittwoch in der Bibelstunde angeschaut, wie der irdische Hohepriester die 12 Stämme Israels auf seinem Herzen mit den Edelsteinen am Brustschild getragen hatte. Und dieser Hohepriester, der will nicht, dass wir geistlich stehen bleiben. In den Versen 11 bis 14, da wird uns dann gesagt, Kapitel 5, Vers 11 bis 14, man könnte noch viel mehr erklären, doch die Hörer des Hebräerbriefs, sie sind träge geworden zum Hören. Der Zeit nach könnten sie längst Lehrer sein, aber sie sind träge geworden, zu hören, die geistlichen Dinge aufzunehmen. Sie sind stecken geblieben. Aber genau das will unser hoher Priester nicht. Möge das bei uns nicht so sein. Da möchte ich euch dazu ermutigen, zu ermuntern. Haltet euch nah an diesen hohen Priester, haltet euch nah an sein Wort. Und wenn du Fehler machst und fällst, so seid ihr gewiss, dass er, der hohe Priester, Nachsicht hat mit deinen Fehlern. Er hilft dir wieder auf. Und er will keineswegs, dass du liegen bleibst. Er begleitet dich. Er steht für dich ein. Er hat völliges Mitgefühl für dich. Und er, der hohe Priester, er bringt dich durch. Bist du bei ihm und durch ihn an seinem ewigen Ziel und in seiner ewigen Heimat oder Herrlichkeit sein wirst. Und wenn wir nun mit ihm so leben und uns so geführt, getragen und begleitet wissen, so sollten wir auch dem Beispiel dieses großen hohen Priesters folgen. Und eine ähnliche Einstellung gegenüber unseren Glaubensgeschwistern und auch gegenüber den Menschen in der Welt entwickeln. Heilig und gefestigt und doch voller Mitgefühl und Erbarmen. Ich denke, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir viel auch durch diese Predigt erreicht. Möge der Herr uns helfen, dass wir es in seiner Kraft umsetzen können. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du dich zur Rechten der Majestät im Himmel gesetzt hast, dass du, Herr, über alle Maßen erhöht bist, dass du die Himmel durchschritten hast und dass du jetzt im Allerheiligsten thronst und unser wahrer hoher Priester geworden bist, uns auch jetzt siehst und, Herr, auch unsere Gebete erhörst und unsere Gebete durch dich selbst zum Vater bringst und auch allen denen, die gefallen sind, wieder aufhilfst, sie wieder heiligst und reinigst durch dein eigenes kostbares Blut, Verbindung und Gemeinschaft wiederherstellst zum Vater und zu dir selbst und zu den Glaubensgeschwistern. Wir preisen dich. Hilf uns, o Herr, dass wir das immer mehr erfassen und begreifen dürfen, wie wunderbar, herrlich und groß du bist und wie viel Geduld und Nachsicht du mit uns übst. Wir preisen dich und wir beten dich an. Wir danken dir, dass du, Herr, ein hoher Priester bist, der so viel Mitleid auch mit uns hat. Amen.